Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Johnny Häusler im Gespräch mit der Hamburger Journalistin und Autorin Silke Burmester. Silke Burmester wird 1966 in Hamburg geboren. Nach eigener Aussage ist sie eine der letzten Personen, die es geschafft haben, ohne Studium und Beziehungen im Printjournalismus Fuß zu fassen. Nach einem Volontariat bei der Szene Hamburg gründet sie das Fanzine Planet Pussy. Sie schreibt für diverse Frauenmagazine. Heute veröffentlichen ihre Artikel und Kolumnen unter anderem das Zeitmagazin Mare und der Stern. Für die Taz berichtet Silke Burmester wöchentlich direkt von der Medienfront in ihrer satirischen Kolumne Die Kriegsreporterin.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag die Wiederholung von 22 bis 0 Uhr und danach im Internet nachzuhören unter fluxfm.de. Wir begrüßen heute Silke Burmester im Studio. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Mein Name ist Johnny Häusler, schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Silke.
Hallo.
Bist du heute Morgen eingeflogen aus Hamburg?
Ich bin eingerollt mit der Bahn.
Okay, fährst du gerne Bahn?
Ich fahre lieber mit der Bahn, als dass ich fliege, ja.
Interessant, weil geht mir genauso. Vermeidest du deswegen Flüge, also zum Beispiel so Urlaube, wo man hinfliegen muss oder so?
Nee, das nicht, aber ich bin eine Ökotante und habe mir vorgenommen, alle Strecken innerhalb Deutschlands mit der Bahn zu machen.
Achso, du hast, also es geht nicht um Flugangst oder sowas, sondern tatsächlich aus ökologischen Gründen.
Eher, ja. Also okay. Ich fliege manchmal ganz gerne in die Stadt, finde ich total super und ich finde Langstrecke nicht toll, aber kurz ist schon noch.
Jetzt sind wir mittendrin im Thema, wir wollen heute klären, wo ist das Flugzeug eigentlich beschäftigt? Es gibt ja so Themen, also wir können ja auch ein bisschen über Agenda-Setting reden oder so darüber, worum sich Medien kümmern, was Aufreger sind, was keine sind, was Themen sind, auch für dich persönlich und so, wenn du schreibst. Aber geht ja das wie mir? Es gibt so Themen, da schreibe ich nichts drüber oder äußere mich auch nicht auf Twitter oder Facebook oder so dazu, weil ich finde, da muss sich nicht jeder zu äußern. Aber insgeheim beschäftigt es mich dann doch ein bisschen.
Klar gibt es solche Themen. Also zum Beispiel Hoeneß ist für mich so ein Thema. Mhm. Da werde ich nichts zu sagen. Das machen genügend andere. Mhm. Und trotzdem ist das natürlich was, was mich beschäftigt oder wo wir auch zu Hause drüber reden, weil es natürlich eine große Tragweite hat.
Und weil es auch so ein bisschen weil es halt ein schönes Gesprächsthema ist, oder? Weil man so in verschiedene Richtungen denken kann und überlegen kann und sich so ein Halbexpertentum aneignen kann. Ich habe da was gelesen von einem Juristen, der meinte das und so.
Mich interessiert mehr das Phänomen der Figur. Also das ist das, was ich so spannend finde. So jemand, der nun ausgerechnet noch in Bayern, also so ein Landstrich, der ja auch sozusagen Könige verehrt und Menschen wirklich so hofiert und so hochhält. Und dass da jemand so scheitert, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Oder wenn man eben auch zum Beispiel sieht, wie wahnsinnig lang die offiziell zu ihm gehalten haben und, als wenn nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist natürlich, also ich habe heute gelesen, da stand irgendwie, die Zeit nach ihm ist wie die Zeit nach Franz Josef Strauß für die CSU. Und da denke ich, ja, da ist ganz viel dran. Und das finde ich spannend. Also so diese Phänomene. Und wenn jetzt ein Flugzeug verschwindet, dann ist das tragisch, aber das ist für mich jetzt nicht, hat an der Stelle keine Relevanz, weil sozusagen ja was Tragisches ist, aber das für die Gesellschaft ja nicht, nicht wichtig ist, jedenfalls nicht für unsere.
Na, kommt drauf an, was jetzt die Ursachen sind. Wenn die NSA dahinter steckt, dann hat es natürlich schon eine Tragweite für die Gesellschaft.
Ja, dann ist aber die Frage, warum die ausgerechnet da ein Flugzeug entführen und nicht irgendwie eins mit der Kanzlerin drin. Da haben sie bestimmt bessere Informationen.
Man weiß es ja nicht. Ich habe neulich die Gala für Männer gekauft. Hast du die schon mal gesehen?
Ich habe die mal gesehen, ja.
Und ich hätte sagen müssen, ich habe sie gelesen. Mist, jetzt habe ich mich verraten. Ich habe sie tatsächlich gekauft und war so ein bisschen positiv überrascht, weil die echt ganz spannende Themen hatten. Und unter anderem war ein Interview mit Uri Geller
da
drin. Ja, der Löffelverbieger, genau. Und der hat erzählt, dass er eigentlich nach seinen ersten Fernsehauftritten, weiß ich nicht, in den 70ern oder so muss das gewesen sein, dass er sofort von unter anderem so Ölscheichs angesprochen wurde und tatsächlich für die dann sowohl Diamanten als auch Ölvorkommen und so gefunden hat. Ich meine, ich weiß jetzt immer nicht, ob der das erzählt, ob das so PR ist, aber es steht ja, wenn die Zeitung das druckt, muss es ja so sein. Und aber auch für Geheimdienste arbeitet. Und zum Beispiel, der behauptet, er kann so Satellitenanlagen ausschalten und so. Völlig irre.
Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Das ist genauso, wie ich mich immer frage, wie kann es sein, dass Wirtschaftsredakteure, also Menschen, die für Wirtschaftszeitschriften oder Zeitungen schreiben, nicht reich sind?
Genau.
Also da denke ich auch, das ist so irgendwie, nee, da stimmt was nicht, weil wenn die so klug wären, oder dann hätte ja auch die FTD, die Financial Times Deutschland, nicht dicht machen müssen, wenn die wirklich wüssten, worüber sie schreiben, weil sie dann Ahnung hätten. Haben sie aber scheinbar nicht. Und bei Uri Geller Guck mal, dann würde der doch auch irgendwie durch den Urwald stiefeln an irgendwelchen Stellen, die niemandem zugeteilt sind oder niemand oder keiner überwacht und dann irgendwelche Diamanten ausbuddeln.
Naja, angeblich geht's, also ich rede hier von einer Gala für Männer, also muss man das alles mit Abstand betrachten, aber angeblich geht's dem auch extrem gut. Also der hat da irgendwie in dieser Richtung.
Das kann natürlich sein.
Keine Sorgen. Aber ich wollte da immer nochmal nachforschen, ob da irgendwas dran ist an dem Zeug, was der da geschrieben hatte. Aber mit so Finanzgeschichten und so geht es mir ähnlich. Das ist so, wie wenn man durch irgendeine kleine Straße fährt, in Berlin jetzt, und dann sieht man so ein kleines Büro, was so ein bisschen schmuddelig von außen auch aussieht. Da steht dran Finanzberatung.
Ja, so in etwa. Ja. Ja, oder denke, neulich habe ich so ein Immobiliending gesehen, auch hier in Berlin. Ganz kleine Immobilienklitsche. Und denke ich auch, nee, irgendwie.
Das irgendwie stimmt da nicht.
Kann es nicht funktionieren.
Siehst du dich als Expertin für irgendwas?
Nö. Kann ich mal so sagen. Ich bin... ich bin keine Expertin für Gonex. Aber das ist auch so ein wahnsinnig hoher Anspruch. Ich denke, natürlich gibt es Themenfelder, in denen kenne ich mich ganz gut aus. Mhm. Aber eine Expertin, das sind die Leute, die früher bei Wim Tölke saßen und dann zu Friedrich dem Großen oder Sternenkunde wirklich alles wussten und sich dann mit dem studierten Menschen messen konnten. So, das sind Experten und das bin ich nicht.
Gibt es so Momente, wo du das vermisst? Also wo ich habe das schon manchmal, dass ich denke, ach so, in irgendeinem Feld wäre ich gerne so richtig Experte.
Das habe ich schon, also zumal, wenn wir jetzt über Journalismus reden, es ja im Journalismus nicht wahnsinnig einfach ist und dann mich einerseits mein fundiertes Dreiviertelwissen relativ weit bringt, aber dann letzten Endes vielleicht auch nicht so richtig weit. Oder es natürlich auch Situationen gibt, wo du denkst, scheiße, warum habe ich jetzt hier nicht so eine Ahnung? Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch viel in der Journalistenausbildung tätig und mir sind viele Fachjournalisten begegnet. Und die sind so unglaublich... sozusagen einsichtig und haben, was ich mal ganz erschreckend fand, ist, dass die überhaupt nicht verstehen, was sie da eigentlich haben. Also ich als so eine Generalistin oder als eine Freie muss auch ja immer gucken, wo sind Themen oder so. Und dann hast du jemanden, der kennt sich unglaublich gut aus mit, ich hatte mal eine Frau, die hat für ein Landwirtschaftsmagazin gearbeitet und kannte sich wahnsinnig gut aus mit Rindern. Und dann hat die so nebenher erzählt, dass der Star-Bulle bei denen Robbie Williams hieß. Und den hatten sie neulich schlachten müssen. Und das war der Besamer vor dem Herrn. Und sie hat nicht kapiert, was für eine Geschichte sie da hat. Also ne, der Tod von Robbie Williams oder Robbie Williams wird zur Schlachtbank geführt. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahre her, da war Robbie Williams tatsächlich noch eine große Nummer. Das wäre eine so hübsche Geschichte gewesen. Die hat, also wie gesagt, das war halt der Besamer. Der hat Rinder ohne Ende gezüchtet oder gezeugt. Und die hat es nicht kapiert. Und das ist ganz, 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 ganz typisch. Also die Leute haben überhaupt gar keine Ahnung, häufig, was sozusagen, was sie da eigentlich alles in ihrer Kiste mit sich, also in ihrer, ich sag mal, so eine Schatzkiste an Themen oder so, weil sie halt über ihren Tellerrand nicht wirklich so hinausgucken.
Ist so eine Betriebsblindheit dann.
Genau, so. Und das ist einfach irgendwie schade. Und betriebsblind will ich nicht sein, dann habe ich lieber weniger Ahnung oder von vielen Dingen nur ein bisschen, als dass ich ein Thema habe und auch nichts merke. Obwohl das natürlich ein Mädchensong ist, das ist auch klar.
Nee, ist kein Mädchensong. Also nicht nur. Vielleicht auch, aber Town Called Malice, The Jam, auch einer meiner All-Time-Favorites, mitgebracht von Silke Burmester, die hier im Studio ist. The Jam, grundsätzlich eine Band, die du liebst oder erst speziell diesen Song?
Grundsätzlich, immer schon. Und das ist eins der, sicherlich eine der Bands, wo ich es wirklich bedauere, die nie gesehen zu haben.
Ich hab.
Du hast.
Ja. Wobei, verfolgst du dann auch diese Paul Weller Solo-Projekte und so?
Ich hab das zum, also ich war auf tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das nicht peinlich ist, das zuzugeben. Ich war auf einigen Konzerten, bis ich dann merkte, es ist halt auch immer das Gleiche oder dasselbe. Und aber ja, schon. Ich kann mich auch seiner Ausstrahlung nicht entziehen. Das ist aber so. Ich fand ihn immer sexy. Das liegt natürlich auch an den beschissenen Haarschnitten und den wahnsinnig tollen Anzügen. Das macht schon was aus.
Die Haarschnitte muss man schon tragen können, ne? Das ist schon erstaunlich.
Also, du brauchst natürlich auch diese blasse englische Fresse dazu, sonst funktioniert es nicht. Also
er wird ja auch nicht ohne Grund The Mod Father genannt in England. Und ich habe tatsächlich, tue ich mich trotzdem mit den Spätwerken aber ganz oft schwer bei so Leuten, die man wirklich so geliebt und bewundert hat, mit denen man in meinem Fall aufgewachsen ist. Und
aber wo wir gerade beim Schwanzvergleich sind, ich möchte schon darauf hinweisen, dass ich beim ersten Style Council Konzert in Hamburg war. Das war im, das Ding hieß Trinity, so ein ganz kleiner Laden und der stand da mit seinem blauen Zweireiher. Das muss zwei... Ich würde denken, 82 gewesen sein oder so. Da freue ich mich immer noch, dass ich da war.
Das glaube ich dir. Mhm. Style Council von heute, hast du mal die Platten wieder in die Hand genommen so?
Ja, und das ist so, das finde ich schwer auszuhalten. Das ist wie, Das ist so wie so ein Marmeladenbrot, das dir deine Oma geschmiert hat, aber die Oma ist tot. Weißt du, so, das ist einfach, das war schon, also auch für mich eine wichtige Zeit und so weiter, aber kommt halt nicht zurück, ist ja auch ganz gut so, aber das ist halt echt süß und klebrig.
Das ist vor allen Dingen von heute aus, ich habe die auch geliebt, weil ich sie auch lieben wollte. Ich fand dieser Keyboarder, den er, Mick Talbot, den er dabei hatte, der war vorher in so einer Modband und dann, dass die beiden so zusammengekommen sind, war ganz toll, fand ich. Und wollte man das auch teufeln, da waren ja auch immer so ein paar Songs dabei, die noch so ein bisschen an Jam erinnerten, an dem man sich so festklammern konnte. Aber wenn man sich das heute anguckt, schon irre, diese Polo-Shirts und unfassbare Klamotten in diese Frankreich-Phase.
Ja, dieses,
schon auch krass. Aber so Spätwerke von so Leuten sind schon auch mal ein bisschen schwer zu verdauen, finde ich.
Aber das war ja, ich finde nicht, dass das ein Spätwerk war, weil nee, der war ja immer noch jung.
Ja.
Und das war dann so die Entwicklung. Und ich verstehe, dass Leute sagen, das geht nicht. Das war auch damals schon nicht in Ordnung. Mhm. Aber für mich war es das halt, weil ich fand den toll. Und ich glaube, das war so die erste eigene Wohnung in Düsseldorf. Und das war der Sound dazu. So einfach. Und deswegen, ja, ist so. Muss ich zustehen.
Town Called Mel ist jedenfalls ganz, ganz groß. The Jam, mitgebracht von Silke Burmester, die heute hier im Studio ist bei Flux FM Spreeblick. Du hast gerade im ersten, als wir uns begrüßt haben sozusagen, hast du schon zwei Stichworte gegeben, über die ich auch reden wollte. Das eine ist Themenfindung zum Beispiel. Mag jetzt irgendwie wie eine flache Frage klingen, aber ich selbst hätte wahnsinnige Panik davor, regelmäßige Kolumnen zuzusagen. Also ich traue mir durchaus zu, alle paar Wochen mal zu irgendeinem Thema was zu schreiben. Aber das wirklich regelmäßig zu tun mit einem festen Termin, auch du hast zwei feste Kolumnen, Taz und Spiegel Online, mittwochs und sonntags, ne?
Spiegel Online ist jetzt auf Sonnabends.
Okay, wann musst du das abgeben dann, Donnerstag?
Donnerstags, ja.
Und dann quasi Montag oder Dienstag für die Taz abgeben?
Genau, Dienstagmorgen für die Taz, das ist immer mittwochs drin.
Gibt's da Tricks, wie man sich zu dieser Regelmäßigkeit bekommt?
Nee, also du musst es natürlich wollen. Wenn du es nicht willst, dann ist es irgendwie, dann bist du dann an der Stelle einfach falsch. Mhm. Bei der Taz ist es so, dass ich irgendwie über die Woche, also ich bin ja immer in diesen ganzen Diensten unterwegs und gucke, was in den Medien so los ist oder sehe schlechte Filme oder was weiß ich und dann mache ich mir immer Notizen, sodass ich dann am Dienstagmorgen da sitze und gucke, was habe ich sozusagen aufgeschrieben, was ist da. Bei Spiegel Online ist das schwieriger. Da ist es wirklich manchmal schwierig, das richtige Thema zu finden, weil es einfach auch sehr ereignisarme Wochen gibt oder die dann halt so Themen haben, wie wir eben, also über die wir eben sprachen, so welche, die mit mir nichts zu tun haben oder wo es schwierig ist zu abstrahieren oder zu sagen, welche Bedeutung das haben könnte. Und wie gesagt, es gibt eben auch Themen, da will ich auch nichts zu machen. Da habe ich dann auch zu viel Respekt vor den Leuten, also Thema hier Fachkenntnis oder so, also vor den Leuten, die sich wirklich auskennen. Ich würde jetzt nichts zum Euro machen oder so, ne? Also das ist auch langweilig.
Was ist denn der Unterschied für die Taz zu schreiben und für Spiegel Online?
Jetzt muss ich mal einmal sagen, ich liebe die Taz. Die Taz ist das aller Schönste, denn du kannst da einfach machen, was du willst. Das ist so, also ich finde das ganz grandios, dass es wirklich eine Zeitung gibt, wo du machen kannst, was du willst und keiner sagt, es geht nicht. Und damit ist eigentlich auch schon die Abgrenzung zu Spiegel Online gezogen, wobei jetzt es auch nicht so ist, dass die Leute mir sozusagen in die Themen reinreden, aber schon, also bei Spiegel Online, das muss man der Fairness halber auch sagen, gibt es eigentlich schon eine große Angst davor, sich unbeliebt zu machen. Das ist schon da.
Tatsächlich?
Mhm. Da wundert man sich.
Die hast du nicht?
Ich habe überhaupt keine Angst, mich unbeliebt zu machen.
Du hast, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Interview, was ich gelesen habe im Vorfeld, hattest du auch mal sowas gesagt, so ich bin ja nicht hier, um allen Leuten zu gefallen oder irgendwie sowas.
Genau, also es gibt so zwei Sachen. Das eine ist, ich bin nicht da, um allen Leuten zu gefallen, weil ich auch immer denke, für jeden, der mich wirklich richtig blöd findet, gibt es bestimmt einen halben, der das irgendwie gut findet. Das ist das eine. Und das andere, und das finde ich aber noch viel, viel wichtiger, ist, ich bin sozusagen nicht hier, als dass mir die Welt gefällt oder dafür, dass mir muss die Welt nicht gefallen. Ich merke das bei so vielen, die haben irgendwie so, die kritisieren nicht, die meinen, sie müssen überall reinpassen. Und ich habe immer das Gefühl, egal was jetzt da ist, es ist ja nur ein Angebot. Also Menschen haben die Gesellschaft gestaltet und es ist ein Angebot. Das ist ja deren Vorstellung. Und da kann ich jetzt sagen, Angebot finde ich gut, mache ich mit. Oder ich sage, ey, nee, finde ich doof, wie ihr hier die Spree ausgebaut habt, mache ich was gegen. So, und die Wahl habe ich immer. Also zu sagen, ja, gefällt mir oder eben nicht. Und ich bin nicht dafür da, dass mir das gefällt, was andere machen. Punkt.
Ist das schwierig dabei? Also ich, bei dieser Informationsflut, der man ja ausgesetzt ist, Und die man, der man speziell nochmal ausgesetzt ist, wenn man sich dann dauernd mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, wie du es tust, indem du 2 Kolumnen pro Woche schreibst. Das heißt, du bleibst am Ball, du liest diese ganzen Newsfeeds und guckst, was gibt es für Themen, machst die Notizen und so weiter. Hast du das, oder passiert das bei dir, dass du manchmal die Sorge hast, dass du so die Grenze zum Zynismus überschreitest, dass es alles zu viel wird und man das Ganze alles nur noch mit so einem ironischen oder zynischen Abstand betrachten kann, was du ja nicht tust in den Kolumnen?
Also ironisch bin ich ja schon.
Ja, aber nicht zynisch.
Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube auch, also ja, mir wird das manchmal auch zu viel. Und es gibt einfach auch Zeiten, die finde ich schwer auszuhalten oder auch die Fülle an schlimmen Nachrichten oder überhaupt diese Situation, in der wir leben, die finde ich auch jetzt wirklich schwer auszuhalten. Also zum Beispiel Stichwort NSA oder wenn dann mitkriegst oder wenn einem bewusst wird, wie sehr wir halt tatsächlich ja kontrolliert überwacht werden, auch freiwillig, indem wir halt allein unser Mobilfunkgerät benutzen und so. Das finde ich schon schwer auszuhalten, aber ich glaube, ich meine, man soll nie sagen, aber ich glaube, ich werde nicht zynisch. Also ich bin ja so ein Mensch, der, das klingt jetzt auch wieder voll naiv und doof, aber das hat mit Liebe zu tun. Mhm. Also ich glaube, wenn du die Welt liebst oder so, dann, also die Menschen, die zynisch werden, die werden das aus Verzweiflung, das ist mir schon klar, aber es ist so, dann bist du halt verbittert und blöd, da kannst du auch Alkoholiker werden. Also das will ich auch nicht. Und von daher bin ich, also oder andersrum, die Ironie ist natürlich mein Weg, damit umzugehen und nicht wahnsinnig zu werden. Aber ich will nicht zynisch werden, ich glaube, ich werde
es auch nicht. War wahnsinnig gut vorbereitet. Ich habe tatsächlich ja Notizen immer auf dem iPhone, was ich ganz selten mache, weil ich es so doof finde, in einem Gespräch aufs Handy zu gucken. Ich mache das eigentlich immer noch lieber auf einem Stück Papier, ja, weil dann die anderen Leute einfach wissen, was man da tut. Du wirst in Interviews wirst du auch immer auf deine Fanzine-Zeit angesprochen. Auf Planet Pussy war das Fanzine, was ihr mit wie vielen Leuten gemacht habt?
Also wir waren ungefähr 5 Frauen, die das gemacht haben.
Wann war das?
Und das war vor 20 Jahren.
Man findet keine Scans oder so davon, ne?
Es gab ja nichts Digitales damals. Also ja, wir hatten einen Computer, an dem wir dann das Layout gebastelt haben, aber das war dann auch schon, und man hatte Disketten, auf denen man die Texte zugeliefert hat, aber da gibt es nichts Digitales. Nee.
Aber prinzipiell eigentlich, siehst du das auch, dass Blogs und dieser ganze Kram eigentlich die Fortführung dieser Kultur waren, dieser Selbstmachkultur?
Ja. Also das ist ja auch, das ist auch das Entscheidende und deswegen, oder da denke ich immer, da ist ja so heute so eine wahnsinnige Chance. Also deswegen, ich mag es immer nicht so gelten lassen, wenn Leute sich so ein bisschen rausreden wollen, dass es sozusagen mit ihnen nichts wird, weil man einfach die Möglichkeit hat, also eben durch das Internet und Blogs und so weiter. Also jeder hat die Möglichkeit, sich da auszuleben, in welcher Form auch immer, und wenn das gut ist, dann wird es ja auch funktionieren. Dann wird es eben seine Anhänger finden. Und manchen reichen ja vielleicht 3 und ein anderer Mensch braucht 30.000 oder so. Aber ich glaube eben, also das Entscheidende ist ja, dass du das machen kannst, was da irgendwie in dir steckt. Und damals bei Planet Pussy war es halt irgendwie schwierig, weil wir überhaupt natürlich gar kein Geld hatten und das Geld gekostet hat und sehr aufwendig war. Und heute wäre das natürlich ein einfaches, das zu machen.
Es gibt ja, also als ich dich vorhin gefragt habe, was der Unterschied zwischen dem Schreiben für die Taz und Spiegel Online ist, habe ich eigentlich so ein bisschen gedacht, dass du vielleicht auf die Leserschaft eingehst, weil was mir aufgefallen ist beim Lesen der Kommentare, dass die sich wahnsinnig unterscheiden, finde ich. Also dass die Kommentare, liest du die Kommentare unter deinen Artikeln?
Also ich müsste jetzt erstmal sagen, nein, ich lese sie nicht, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also das Ding ist, eigentlich keiner der Schreibenden liest die. Das darf man auch nicht machen, das sagen die dir auch. Also ich weiß noch, meine erste Kolumne auf Spiegel Online, ich habe die Kommentare gelesen und war total schockiert. Und dann sagt der Redakteur, wie, du hast es gelesen? Nein, das darfst du nicht tun. Weil die so böse, also nicht nur böse sind, sondern ja die Menschen auch so ausfallend werden. Und was auch auffällt bei den Kommentatoren oder bei uns, ne, andersrum, bei uns Kolumnisten ist, wir sind ja 2 Frauen, Sibylle Berg und ich, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität hat, wie wir da angegangen werden, die ganz häufig auf einer sexuellen Ebene sich abspielt und die nochmal 3-mal ekliger ist als das, was die Männer abkriegen. Also als Frau, als laute, meinungsstarke Frau bist du für viele schon so eine Provokation und dann müssen sie sich natürlich also auf der sexuellen Ebene sozusagen der einzigen, die vielleicht funktioniert, dann fertig machen.
Das ist total krass bei manchen Geschichten, also wenn man das liest, wo man wirklich denkt, so, ich lese eigentlich Kommentare ganz gerne, weil da sind ja dann die echten Experten, wie wir wissen, also die
na klar,
richtig Ahnung haben. Und nein, es gibt ja auch durchaus gute oder wohlwollende Kommentare und so gibt's ja auch immer. Also man empfindet das Negative ja immer als so viel lauter, weil es halt auch lauter ist auf eine Art, obwohl es vielleicht von der Zahl her sogar weniger wären. Aber das ist schon auffallend und deswegen frage ich mich, wie geht man damit um? Aber wenn du sagst, ihr lest das einfach nicht, dann ist das
also das Ding ist, ich kann so quasi generell sagen, nein, ich lese es nicht, weil ich nicht regelmäßig da jetzt irgendwie reingucke. Es ist eher die Ausnahme, dass ich mal reingucke. Das ist manchmal, hängt ein bisschen von den Themen ab, dass ich dann manchmal denke, na jetzt interessiert es mich aber doch, wie ist das aufgenommen worden oder wer äußert sich da oder so. Ich werde aber ganz bestimmt nicht, also so wie mein Thema irgendeine Geschlechtsspezifik hat, werde ich da nicht reingucken. Also
warum löschen die das nicht eigentlich?
Man spielt online?
Ja.
Die haben natürlich Leute, die es angeblich, oder sie haben Leute, die es kontrollieren, also da ist schon eine Menge nicht drin. Natürlich muss man ja auch sehen, ich meine, was solche, also ob das Spiegel Online ist oder wer auch immer, natürlich wollen die ja Traffic haben auf ihren Seiten, die wollen natürlich, dass da was passiert, muss man ja auch sehen. Und aber die Diskussion darum, wie man damit umgeht oder dass Menschen nicht mehr anonym posten können sollen oder kommentieren, das ist ja im Gespräch und ich denke, da wird es auch darauf hinauslaufen, weil es halt so sehr zu weit geht.
Ist das offenbar eine Balance, die wir nicht hinkriegen? Also es gibt ja viel Diskussion, gerade jetzt speziell in dieser Post-Snowden-Ära, wie wir sagen. Ja, ist ja Quatsch. Er hat ja gerade gesagt, auf der TED-Konferenz, glaube ich, hat er ja gerade gesagt, da kommt noch viel, viel mehr und so. Nicht noch mehr, bitte.
Das haben das noch nicht furchtbar verdaut, ja.
Aber was wollte ich denn damit sagen? Ach so, genau, da gibt's ja viel Debatte überhaupt darum, wie wir dieses Medium, was ja per se total großartig ist, und wo, glaube ich, viele auch die Hoffnung hatten, dass das eigentlich insgesamt für mehr Empathie für Andersdenkende, Anderslebende und so sorgt, weil man es halt besser verstehen kann, wenn man sich miteinander austauscht. Aber offenbar kriegt man das nicht hin, oder? Ich frage mich schon immer, was Leute bewegt unter einer Kolumne von irgendjemandem. Man kann ja sagen, ich bin anderer Meinung oder ich sehe das anders oder so. Alles okay, aber dann die Autorin oder den Autor persönlich zu attackieren auf so einer niedrigen Ebene, finde ich immer wieder einfach so ein bisschen verzweifelt man daran, oder?
Also ich glaube, da gilt das, was du eben gesagt hast, dass man da das Negative stärker wahrnimmt als das Positive, weil was man ja sehen muss, ist, dass durch das Netz überhaupt diese ganzen, also als du eben sagtest, man hat sich mehr Empathie erhofft oder mehr Sprache derer, die kein Sprachrohr hatten, das findet ja statt. Also der Punkt ist ja der, dass diese Hoheit weg ist. Also das war ja genau das Thema damals bei Planet Pussy. Niemand hätte das gedruckt, was wir gemacht haben. Mhm. Also mussten wir es selbst machen. Und das ist natürlich, wie gesagt, das war ja damals schwierig. Wissen alle, die früher was gemacht haben. Und das ist ja heute das Leicht. Also jeder, der irgendwie irgendeiner, sagen wir mal, Minderheit oder sonst wem angehört, hat ja jetzt die Möglichkeit und hat da sein Forum und findet ja auch seine Anhänger, Unterstützer und so weiter. Und deswegen passiert ja ganz, 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 ganz viel Tolles. Aber wir nehmen natürlich das Negative oder diese negativen Auswüchse eher wahr. Die sind, glaube ich, aber eher im Fokus
der Wahrnehmung. Aber ist das denn nicht irgendwann so wie so ein Demonstrationsrecht, wo man sagt irgendwie, naja, wir leben in einer Demokratie, ihr könnt gerne auf die Straße gehen, aber nur die und die Route und dann auch nur von 16 bis 17 Uhr und dann ist auch wieder Feierabend. Und damit man so seine Schuldigkeit getan hat, jetzt gibt es ja keine Internetaufsicht, die sagt, ihr dürft hier euer Blog machen oder so, aber bleiben nicht diese Zirkel von Menschen, die jetzt durchaus die Möglichkeit haben, irgendwie über sich zu schreiben oder über ihr Anliegen, aber bleiben die nicht trotzdem weiter unter sich? Also so dieses, dass man dann wirklich auch diejenigen erreicht, die es erreichen müsste, das ist trotzdem weiterhin sehr schwierig, oder?
Das ist wahrscheinlich so, aber trotzdem ist es, glaube ich, leichter als früher. Mhm. Und also zum Beispiel jetzt Stichwort Aufschrei. Mhm. Also schau dir an, was einen unglaublichen Widerhall das in den klassischen Medien hatte. Mhm. Also Print und Fernsehen, das war ja, und Radio, das war ja wirklich enorm. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, wo ja etwas, was eigentlich, wo du sagen kannst, das ist ein sehr spezielles Thema, das unter einer speziellen, wenn auch zahlenmäßig sehr großen Gruppe bleibt, nämlich Frauen, aber Frauen finden in den Medien in der Form auch nicht statt. Also so und da hat es das ja geschafft und ich glaube, das ist mit anderen irgendwie auch so und es gibt ja genügend Journalisten, Kolleginnen, Kollegen, die irgendwie sehr wohl gucken, was ist im Netz los und da Sachen auch aufgreifen und die dann halt auch dahin tragen, wo dann auch, also außerhalb der Nische, also da rausnehmen quasi.
Lass uns mal gleich noch über Frauen in den Medien reden. Erstmal aber noch ein Song, den du mitgebracht hast, Bernadette La Hengst.
Ja.
Integrier mich, Baby. Noch was Spezielles dazu zu sagen, oder?
Das Ding ist, ich finde die Frau einfach ganz, 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 ganz klasse. Ich finde das wirklich ganz ungewöhnlich, wie die es schafft, schwer auszusprechende Fremdwörter in Popsongs unterzubringen. Mhm. Also ne, allein das als Kriterium und wahnsinnig charmant und unglaublich eingängig. Ich merke, ich kann mich dem an diesen Melodien nicht entziehen und finde die wirklich bewundernswert.
Frauen in den Medien, du hast gerade das Stichwort schon gegeben, Silke. Pro Quote ist eine Organisation, bei der du mitarbeitest, dich engagierst.
Genau, das ist ein Verein, der sich vor, ich sage jetzt mal grob 2 Jahren gegründet hat, vor dem Hintergrund, dass Frauen in den Medien festgestellt haben, dass die Führungspositionen halt einfach immer männlich besetzt sind. Und dass es ja auch darum geht, also auf der anderen Seite, man hat natürlich auch andere Inhalte in den Medien, wenn Frauen sie machen würden. Also es geht jetzt nicht nur per se um Führungsanspruch, sondern eben auch vor dem Hintergrund, dass natürlich andere Themen stattfinden würden. Und dann war die Forderung, eine 30%-Quote einzuführen, auf allen Leitungsebenen, also wo es um Inhalte geht. Jetzt nicht unbedingt in der Grafik oder was weiß ich, wo ziehe ich die Linie, sondern an der Stelle, wo Leute bestimmen, welche Inhalte finden in den Medien statt, da sollen mindestens 30% Frauen mitbestimmen.
Warum nur 30?
Man hat festgestellt, dass 30, das ist so eine kritische Größe. In dem Moment, wo du 30% drin hast, kommen automatisch mehr nach.
Ah, okay.
Aber solange das da drunter bleibt, hast du mal vereinzelt eine, aber also es ist natürlich auch so, dass Frauen dann auch eher mal Frauen im Blick haben oder eben sagen, ja, da müssen jetzt mehr Frauen kommen oder so, was Männer dann halt nicht haben. Und deswegen gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, ist diese 30% so entscheidend.
Hat die Taz eigentlich eine Quote?
Die Taz hat, ich glaube, es war das erste Medium überhaupt mit einer Quote. Die haben ja immer schon eine 50%-Quote gehabt.
Und ist das da so? Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du eingespannt bist jetzt in so redaktionelle Geschichten, keine Ahnung.
Überhaupt nicht. Ich sitze in Hamburg und liefere zu. Und wenn ich Lust und Zeit habe, dann gehe ich da mal vorbei und so. Aber ich bin da nicht eingespannt.
Also insofern ist die Frage wahrscheinlich falsch, ob das spürbar ist. Also ich meine, man hat es natürlich als Leserin und Leser, sieht man die Taz ja, aber ob du sagen würdest, das bringt's, dass die Taz diese Quote hat und deswegen sind da andere Themen als bei anderen.
Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass die Taz, und man mag von ihr momentan halten, was man will, aber sie hat halt immer schon andere Themen gehabt. Also immer viel, viel breiter aufgestellt, viel mehr soziale Themen, Randgruppen, Geschlechterthemen. Das war halt deutlich mehr als bei allen anderen Zeitungen.
Okay. Und bei Spon zum Beispiel, hast du den Eindruck, dass denen Quote gut tun würde?
Och, das wird denen wahnsinnig gut tun. Aber bei Spon ist ja noch nicht mal so schlecht irgendwie, aber beim Spiegel. Das Lustige ist ja, dass, und ich meine, der Wolfgang Büchner, der neue Spiegel-Chefredakteur, ist wirklich ein wahnsinnig netter Mann. Und dann hat er auch, dann sagt er so Dinge, genau wie Tim Klotzek vom SZ-Magazin, das ist die Quote, also die Realität sozusagen, ist katastrophal, wir müssen das ändern. Und dann alle Posten, die sie besetzen, besetzen sie ja wieder nur mit Männern. Also das ist so, das ist ganz komisch. Die reden das eine und dann handeln sie aber ganz anders und haben immer gute Ausreden.
Was ich ganz spannend zu beobachten finde bei dir ist ja, dass du auch nicht dich mit Kritik zurückhältst gegenüber den Arbeitgebern. Also es gibt ja, gibt dann öfter mal irgendwie den Screenshot von irgendeiner Werbung auf Spiegel Online oder auch bei der Taz oder so und dann gibt es immer so ein bisschen Haue. War das jemals ein Problem? Weil du vorhin so erzählt hast, fand ich ganz spannend zu hören, dass Spon so eitel wäre. Also dass die gerne einfach gefallen wollen und geliebt werden wollen, was vielleicht auch normal ist. Aber das klang ja so, als ob das bei Spiegel Online mehr der Fall ist als bei der Taz zum Beispiel.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob das Eitelkeit ist, aber also auch den Laden kenne ich nicht von innen, sondern nur von außen. Aber ich merke eben einfach, dass es so Befürchtungen gibt, es könnte Ärger geben. So, das merke ich halt. Ich weiß nicht, ob das von Eitelkeit getrieben ist oder nicht. So, was war die Frage?
Die Frage war, wenn du so öffentlich Kritik übst an den Arbeitgebern, ob das jemals ein Problem war oder ob das mit einem...
Es war andersrum. Also sozusagen meine Kritik war erst da und dann bin ich sozusagen in diese Medien hineingewachsen. Also ich arbeite ja schon ganz, ganz lange für die Taz, 18 Jahre oder so und auch schon immer auf der Medienseite und hatte da vor hunderten von Jahren schon mal eine Kolumne und habe irgendwie, also dieses Gemecker an auch meinen potenziellen Arbeitgebern war immer da und dann gab es halt, sozusagen das war vorher da und dann gibt es aber welche, die wollen trotzdem, dass ich für sie schreibe. Und das ist natürlich klasse. Das
ist eigentlich eine luxuriöse Situation, genau.
Ist es auch, wobei bei der, also die Kriegsreporterin, das ist ja die aktuelle Taz-Kolumne, gibt es bald seit 5 Jahren, die ist ja schon extrem, wobei es da eben auch so ist, ich habe es mir mit Leuten verdorben, für die ich auch nicht arbeiten möchte. Mhm. Also ich will nicht für einen Focus arbeiten oder für Gabor Steingart oder für so blöde Flachpfeifen. Nichtsdestotrotz pinkel ich natürlich auch Leute an, für die ich auch immer mal wieder arbeite. Und da zeigt sich, also es gibt einige, die können damit umgehen und die beschäftigen mich dann auch, wie zum Beispiel der Stern oder so.
Was macht denn eigentlich, ich möchte gerne nochmal zurück zu Pro Quote, weil das klang gerade so, als ob wir da so ganz schnell an diesem Thema wieder vorbeigekommen sind. Das fände ich doof. Was macht denn Pro Quote dann direkt? Außer jetzt Forderungen aufstellen und sagen, wir wollen eine 30% Quote. Wie funktioniert denn da die Arbeit? Also trifft man sich dann mit den Chefredaktionen und bringt seine Forderungen vor oder wie funktioniert das?
Zum Teil ist das so. Also es gibt halt diesen Verein, also der hat relativ, weiß nicht, über 4000 Unterstützer und Unterstützerinnen und irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir 150 Mitglieder. Ich bin da über die aktuellen Zahlen nicht informiert. Und natürlich trifft man sich dann auch in so Ortsgruppen und es gibt einen sehr, sehr starken Vorstand, wo sehr, sehr ja, klare und auch zum Teil in guten Positionen befindliche Frauen drin sind. Und tatsächlich ist es so, dass die zu so Terminen gehen, dass die mhm. was vereinbaren, gerade mit den Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen oder auch bei wichtigen Printmagazinen. Und dann wird sich mit denen getroffen. Und dann, ja, das ist sicherlich ein Teil der Arbeit. Das andere sind so Kampagnen, um auch sozusagen um in die Öffentlichkeit zu kommen, um den Druck da auch zu erhöhen, um das sichtbar zu machen. Es gibt zum Beispiel auf der Homepage ein ganz, ganz lustiges Kamelrennen. Also kennst du diese Sache beim Dom, wo man so Bälle werfen muss mhm. und dann hoppelt das Kamel nach vorn. Mhm. Und in so einer Kameldarstellung, Kamelrennen, kannst du halt sehen, wie der Frauenanteil bei den unterschiedlichen Medien ist. Okay. Und die SZ, das ist immer das letzte Kamel. Also es ist natürlich peinlich, ne, wenn es auch so sichtbar wird und dann siehst du, dass die Zeit davon hoppelt und so, also weil sie halt was tun, weil der die Lorenzo tatsächlich sehr schnell gehandelt hat, der ist ganz, ganz schlau, der weiß, was er tun muss. Der hat ja ein Imageblatt, der weiß, was er für ein gutes Image mhm. machen muss. Und genau, und deswegen gibt es da Treffen und Druck und langsam bewegt sich was.
Und ob da generationsmäßig sich was verändert, da reden wir gleich drüber, weil du ja auch viel mit jungen, angehenden Autoren und Journalisten und Journalistinnen und Journalisten zu tun hast. Aber erstmal die Mighty Oaks.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Johnny Häusler im Gespräch mit der Hamburger Journalistin und Autorin Silke Burmester. Dank ihrer Taz-Kolumne wird Silke Burmester gleich zweimal hintereinander auf Platz 2 der Journalisten des Jahres im Bereich Unterhaltung gewählt. Jeden Sonntag erscheint ihre Kolumne Helden der Gegenwart auf Spiegel Online. Sie doziert über Kreativitätstechniken an der Henry-Nannen-Schule. Dank ihrem Anti-Medien-Hysterie-Pamphlet Beruhigt euch und ihrem geheimen Tagebuch der Carla Bruni kennt man die Hanseatin auch als Buchautorin. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Silke Burmester.
Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag. Ich klinge dann immer so gehetzt, wenn ich das sage, aber irgendwie so ein bisschen Spaß macht es mir auch, das so Radioansagermäßig zu machen. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag die Wiederholung von 22 bis 0 Uhr. Ich übe das nochmal. Hallo, hier ist Johnny. Tag. Rodriguez, I Wonder, ebenfalls mitgebracht von Silke Burmester, die hier im Studio ist und wir reden über Journalismus, Frauenquote im Journalismus und so weiter und so fort. Viele, viele, viele Themen und es kommen noch einige dazu. Diesen Song hast du mitgebracht, weil?
Weil ich den Film gesehen habe und der mich so berührt hat, also so umgehauen, diese Geschichte von, also ne, Searching for Sugar Man. Und ich mir dann diese ersten beiden Alben gewünscht habe. Und sie bekommen habe. Und dieses Lied, das hat sowas ganz Leichtfüßiges. Und ich mag die Frage sehr, I wonder how many times you had sex, glaube ich, heißt es. Und irgendwie, das ist so eine hübsche Frage. Muss man erstmal drauf kommen. Und sie ist aber auch so naheliegend und hat sowas Leichtfüßiges. Und das mag ich sehr.
Was heißt denn, du hast dir die ersten beiden Alben gewünscht?
Was er danach gemacht hat, finde ich nicht interessant. Ich finde halt das interessant.
Achso, aber von wem hast du dir den gewünscht?
Von meiner Freundin.
Ach, du wünschst dir dann Musik? Gehst nicht los und sagst, will ich jetzt haben und lade ich jetzt runter oder kaufe ich mir die CD oder was auch immer?
Nee.
Sondern das ist ja nett. Ich wünsche
mir das.
Sich Musik wünschen, finde ich
gut. Ja, das habe ich so gelernt. Das war früher so.
Ach, echt?
Ja.
Moment mal, da müssen wir jetzt eine Weile drauf bleiben. Echt, du, wie das war früher so. Das heißt, wenn du dich für eine Band interessiert hast, also nehmen wir mal an Paul Weller in The Jam oder so, das hast du dir dann gewünscht von
jemandem? Nein, das habe ich mir damals dann sicherlich irgendwie selbst besorgt.
Hast du wahrscheinlich kopiert, seien wir ehrlich.
Es wurde einem meist auf Kassette aufgenommen. So war das.
Aber das war tatsächlich eher so, dass du gesagt hast, ach, das erste Jam-Album würde mich schon interessieren, oder?
Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie das war.
Aber es ist spannend. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich habe das so gelernt, dass man sich die Musik dann wünscht von Freundinnen oder
Nein, Freunden. Man kann sie, natürlich kannst du jetzt auch alles runterladen und, Klar. Aber ich bin ein haptischer Mensch. Ich habe gerne CDs und ich wollte die gerne haben und die sind teuer und ich mag auch dieses ganze Illegale nicht. Also ich finde schon, die Leute sollen dran verdienen. Also nicht alle. Es gibt ein paar Arschgeigen, die müssen nicht dran verdienen. Und dann waren die halt teuer. Und dann hatte ich gerade Geburtstag und dann habe ich gesagt, Mensch, die hätte ich gern. Und dann kamen sie.
Okay.
Und dann haben die mich ganz froh gemacht.
Mit dem Illegalen sind wir jetzt genau beim Thema der jungen Generation. Irgendwie, du hast viel mit angehenden Autorinnen und Autoren, Journalistinnen und Journalisten zu tun. Du unterrichtest.
Ja.
Kreatives Schreiben. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, Henri-Nann-Schule.
Auch, ja. Und dann gibt es, also ich bin an so, also sowas wie Akademie für Publizistik, wo Volontäre hingehen und dann ihren vierwöchigen Kurs machen an der Henri-Nann-Schule. Manchmal werde ich auch vom SWR gebucht für Redakteure und Redakteurinnen, so ganz unterschiedlich. Aber eben auch viel mit Nachwuchs.
Jetzt mach doch mal eine Zustandsbeschreibung. Wie geht das dem angehenden Journalismus?
Ich würde jetzt gern schweigen.
Nee, ist nicht. Im Radio schweigen ist.
Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil ich sehe, dass da junge Menschen sitzen, die alles richtig machen wollen. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Wobei das Schwierige beginnt schon vorher, und zwar bei der Auswahl. Es werden konforme Leute ausgewählt. Also es ist mein Eindruck. Mhm. Es ist, was auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel an der Henri-Nann-Schule, du hast das Gefühl, dass die Auswahl derer überhaupt gar keine, gar keinen Rückschluss auf unsere Gesellschaft zulässt. Also du hast lauter deutsch-weiße irgendwie und wenn dann, also vielleicht hat da mal einer eine französische Mutter oder einen polnischen Hintergrund einmal oder so und jetzt wird der Direktor gleich sagen, das stimmt gar nicht, weil zum Beispiel Özlem Gezer, die für den Spiegel ja jetzt sehr aufregend, die war an der Schule. Also, ja, es gibt immer mal eine, wobei die wollte sich, glaube ich, auch einklagen, weil sie nicht genommen wurde. Nee, aber das finde ich, da fängt schon an. Also mein Eindruck ist, dass da sehr so konforme Menschen ausgewählt werden, die eben alles richtig machen wollen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass aus den Jahrgängen der letzten Jahre es gibt nur ganz wenig so Persönlichkeiten, die da hervorgetreten sind. Also wo du so merkst, du hast es mit einer Persönlichkeit zu tun und die schreibt toll, beziehungsweise die schreibt toll, weil sie eine Persönlichkeit hat oder ist. Und in der Regel ist es eben, geht es darum, wie mache ich das richtig und bitte nicht anecken.
Ich habe ja den Eindruck, dass es eine gewisse Parallele, da bewege ich mich jetzt natürlich auch auf dünnem Eis, aber auch zur Musik zum Beispiel hat. Also ich finde das auch in der Popmusik, die eigentlich, finde ich, gibt es ganz großartige deutschsprachige Geschichten auch. Also ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Ich finde, es gibt ganz tolle Künstler. Aber man stellt schon auch fest, dass ganz viel immer so ein MeToo ist, dass man halt versucht, in diesem Genre dann genau den Platz einzunehmen. Das ist doch schwierig, dass es eigentlich eher diejenigen schaffen, die dann ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt haben durch ein viertes Album oder so, die es dann schaffen, mal absichtlich Dinge anders zu tun und so. Und bei Journalistinnen und Journalisten wundert mich das auch sehr.
Aber was ich nicht verstehe ist, ich meine, die sind doch jung. Die sind ja nicht 35, wenn sie da hinkommen. Wobei, was man auch sagen muss, das ist auch nochmal so ein Punkt, ganz viele Journalisten sind, wenn sie anfangen, doch schon so, also nicht so alt, aber du musst ja für ein Volontariat heute schon ein Studium fertig haben und schon Praktika. Die sind zum Teil eben Ende 20, Anfang 30. Da fängt es auch schon mal an. Das ist natürlich auch blödsinnig. Aber generell könnte man ja sagen, irgendwie die Menschen sind ja irgendwie jung und so weiter. Und ich, also da denke ich, die haben ja nichts zu verlieren. Also ich dachte das, als ich jung war, dachte ich mal, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann mich ausprobieren und entweder es passt oder es passt nicht. Und da kommen ja noch ganz viele Jahre des Anstands. So.
Aber ist es denn so, also das ist halt die Frage, haben die was zu verlieren? Vielleicht ist ja auch, ich habe ja den Eindruck, dass man heutzutage schon mit diesem alles richtig machen aufwächst. Das geht ja in der Schule schon los. Also wenn du das nicht tust, dann hast du auf das keine Chance mehr und dann ist alles vorbei und dein ganzes Leben ist ruiniert. Jetzt weiß ich nicht, ob man uns was anderes erzählt hat, wahrscheinlich auch nicht. Aber ist es denn so, dass, also hast du den Eindruck, dass wenn jemand Anfang 20 irgendwie echt sein Ding durchziehen würde, sagen wir mal erstmal in einem Blog oder so, dass der es schwierig hätte am Journalistenmarkt?
Nee, hätte es nicht schwierig, weil du brauchst auf der anderen Seite natürlich sowas wie einen Blog oder so, um auf dich aufmerksam zu machen. Mhm. Und es gibt ja genügend Leute, die genau über so eine Form dann da hineingekommen sind oder hineingewachsen oder wo jemand dann auch aufmerksam wurde und sagt, ey, das ist ja klasse, was dieser Mensch da macht, mhm. Von dem wollen wir was lesen oder was hören. Deswegen ist das ja eine Chance. Aber das Entscheidende ist ja, also es ist einfach die alte Mainstream-Frage. Ich meine, warum soll ich auf was gucken, was Mainstream ist? Mhm. So. Aber ich finde es irgendwie so, ich frage mich irgendwie, und wenn du sagst, es ist in der Musik ähnlich, ja, warum, wo ist dieser Mut? Oder warum fehlt der? Oder also wann kann man auf was scheißen, wenn man jung ist? Unbedingt, muss man auch. Also finde ich total wichtig.
Was machst du da dann als Lehrkraft?
Also was ich mache ja, also ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, das heißt, ich mache mit denen ganz, ganz viel so Übungen und wo es auch schon darum geht, also eigentlich geht es darum, diese Beschränkungen, die in den Köpfen auch in jungen Jahren schon drin sind, beiseite zu schieben, aufzubrechen, wegzukriegen. Und also ich habe die These, dass jeder Mensch ein kreatives Potenzial hat. Das ist bei einigen ausgeprägter als bei anderen, aber jeder hat das. Und ich habe immer das Gefühl, die Zugänge sind versperrt. Und ich bin so eine Art Rohrfreilegerin und mache halt so Übungen, die, also dass die Menschen das manchmal gar nicht merken, dass sie dadurch sozusagen, dass da was freigelegt wird und sie an ihr Potenzial kommen. Und ich versuche, die irgendwie aus ihren Grenzen rauszukriegen.
Wie macht man das?
Da könnte ich dir jetzt Übungen erzählen, aber das ist ja total beknackt. Und,
nö.
Doch.
Nein.
Es gibt eine ganz, ganz tolle Übung. Und zwar, du gibst den Leuten Buchstaben. Und einen Anfangsbuchstaben und einen Endbuchstaben. Und dann sollen sie dazu Wörter finden. Also irgendwas, was mit O beginnt und mit P endet. Und das ist schon mal schwierig. Und dann sagst du, okay, wenn euch da nichts einfällt, dann setzt mal Hauptwörter zusammen. Also was fängt mit O an? Sag mir mal eins.
Ofen.
Ofen. Was endet auf P?
Stopp.
Stopp. Guck, hast du. Ofenstopp.
So. Geil.
Und dann hast du am Ende irgendwie 15 Wörter, von denen es vielleicht dann auch 11 nicht gibt. Mhm. Und dann sag ich so, und jetzt schreib dir eine Geschichte da draus. In der Reihenfolge, in der die Wörter da stehen. Wenn ich das vorher sagen würde, wir erfinden jetzt Wörter und ihr müsst eine Geschichte und so weiter, dann kommt das große, oh Gott und nein und wie und so und die Leute verkrampfen und man denkt, geht nicht. Und in dem Moment, wo du keine Zeit hast und sagst, zack, 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 und das Tolle ist, es geht immer und es kommen die unglaublichsten, tollsten, lustigsten Sachen bei raus und das ist so eine, es ist jetzt keine, also ich nenne das eine Gaga-Übung, die ist nicht besonders anspruchsvoll, es gibt journalistisch anspruchsvolle Übungen, aber die ist so, die zeigt, dass es geht immer. Es kann jeder und es geht immer. Und die Leute, es macht die Leute glücklich, es ist total super. Die schmeißen sich weg, die haben eine total gute Zeit, wenn sie schreiben. Das ist total schön.
Und da sagst du, das wäre doof, das jetzt zu erklären, was man da so macht. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es interessant. Und ich ärgere mich gerade ganz, ganz doll, dass ich zwei so wahnsinnig unkreative Wörter gewählt habe.
Das hast du überhaupt nicht. Guck mal, da ist schon die nächste Schere.
Danke.
Gern geschehen.
I Predict a Riot, die Kaiser Chiefs, nicht mitgebracht von Silke Burmester.
Danke
für den Hinweis. Du magst die nicht, oder?
Ah, die sind mir auch schon so ein bisschen zu mainstreamig.
Ist komisch, ne? Dabei eigentlich so diese ganzen britischen Popsachen mochte ich eigentlich immer, wobei den Song finde ich jetzt ganz gut. Aber so richtig gefesselt haben sie
mich dann auch nicht. Das ist so Delta-Radio-Musik, finde ich.
Echt?
Ja.
Na, also, sag mir jetzt, ich bin ja als Berliner wahnsinnig verwöhnt, was die Radiolandschaft angeht. Aber ich weiß immer, wenn man mal woanders unterwegs ist, wobei, ja, doch, muss man schon sagen, das wird dann schlimmer. Wird
schwierig.
Naja, Radio ist auch nochmal ein eigenes Thema. Nee, aber hier in Berlin dürfen wir uns wirklich nicht beschweren. Wir waren gerade bei angehenden Journalistinnen und Journalisten. Bei der Frage, wie kann man da die Mauern einreißen? Und dann hast du so ein bisschen erklärt, wie man das versucht. Bist du eine gute Lehrerin?
Ich glaube ja. Das ist natürlich doof, wenn man das selbst sagen muss. Aber naja, das, was als Rückmeldung kommt, ist einfach prima. Also ich merke, dass das funktioniert, das kommt an. Das ist so, das ist immer ganz spannend. Es gibt ein paar Leute, oder am Anfang haben die manchmal Schwierigkeiten mit mir, weil ich so bin, wie ich bin und natürlich nicht so ganz typisch und weil ich schlimme Wörter sag oder manchmal auch entgegen der offiziellen Lehrmeinung etwas sage und so. Und dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber am Ende funktioniert es eigentlich immer mit allen.
Schlimme Wörter ist ein interessantes Stichwort. Ich hab, als ich so noch einige Texte von dir nochmal gelesen habe und so ein bisschen dann in den Kommentaren geguckt habe oder auch versucht habe, Interviews zu finden und so, irgendwo dann auch auf den Satz, Bild, das reaktionäre Scheißblatt irgendwie gestoßen und wo ich so dachte, das muss man eigentlich viel öfter lesen. Ja. Also warum, es gibt so eine komische Annäherung, habe ich den Eindruck, so an die Bild wieder, woher kommt die eigentlich? Also als wäre das jetzt alles in Ordnung. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass das alles nicht in Ordnung ist, aber geht dir das auch so, dass du den Eindruck hast? Oder?
Das ist auch so. Also das ist, also ich behaupte, dass es so ist vor dem Hintergrund, dass wenn ich mit Kollegen rede, sich herausstellt, dass sie das natürlich alle lesen. Mhm. Zwar sagen, sie hätten Abstand, aber den kannst du gar nicht behalten. Also es macht ja was mit dir. Das kann man ja nicht leugnen, dass Bild-Zeitung lesen etwas mit einem macht. Und zwar, es macht einen auf jeden Fall schon mal zynischer. Und dann geht der Abstand verloren und das hat sehr zugenommen unter Kai Diekmann, der, ich weiß nicht, der macht das ja wahrscheinlich jetzt auch schon 15 Jahre oder so. Und der hat das ja geschafft aus der Bild. Ich habe neulich mal, und das ist auch richtig, manchmal merkt man ja einen richtigen Gedanken, wenn man ihn dann so denkt. Also der hat es geschafft, dieses Blatt sehr jung zu machen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, aber irgendwie so, er schreibt, oder, also es ging um das, da, wie war denn das? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Jedenfalls, sie schreiben über alles, solange es nicht impotent macht oder irgendwie so. Also der hat es wirklich geschafft, das jung zu kriegen, auf eine komische Art, auch ein bisschen hip. Bei allem Reaktionären, was eben noch drin ist. Und das ist ja alles noch da. So, und von daher hast du das Gefühl, du musst es lesen. Also ich lese es nicht, ganz, ganz selten. Ich bin da jetzt manchmal auf bild.de und gucke, ob ich da irgendwas Schlimmes finde. Es hat mir auch nie geschadet, sozusagen das nicht gelesen zu haben.
Nö. Ich ärgere mich immer, wenn irgendjemand was verlinkt bei Twitter oder so und ich den Link nicht sofort erkenne, weil es irgendwie gekürzt wurde. Und dann klicke ich darauf und dann habe ich plötzlich bild.de auf meinem Handy und finde es ganz furchtbar.
Also ich fand das jetzt ganz spannend, zum Beispiel bei Sarrazin. Die haben tatsächlich Tag für Tag Sarrazin begleitet auf eine Art, die ihn eben als zum Opfer stilisiert hat. Mhm. Und das haben die wirklich jeden Tag über eine Woche oder so gemacht.
Auf und den Ball hast du dann aufgenommen aus einer anderen Richtung. Es ist schön, dass du Sarrazin erwähnst, weil ich hätte nach deinem Buch, ich glaube 2012 war es, dieses Beruhigt euch, ne? Wo du dafür plädiert hast, dass man mal ein bisschen mehr Fokus wieder darauf legt, wo sind eigentlich die wichtigen Themen in den Zeitungen und Magazinen und Zeitschriften, wo sind die, wo man vielleicht sagt, da müssen wir jetzt auch nicht alle drüber schreiben. Aber man merkt bei dir schon, dass es dann auch immer so Reizthemen gibt, wo du dann dran bleibst, zumindest irgendwie über ein paar Tage, was jetzt online angeht. Also jetzt nicht in den Kolumnen unbedingt, sondern so durch Tweets und Screenshots und so. Und dazu gehört Bild und Sarrazin in letzter Zeit. Es gibt also schon noch Sachen, über die es sich lohnt, sich aufzuregen.
Ja, unbedingt. Also natürlich, man muss sich ja aufregen. Also das ist wieder dieses irgendwie, ich finde, wenn einem die Welt nicht passt, dann muss man es kundtun. So, also es geht ja schon darum, auch was zu verändern. Also da bin ich jung und naiv. Ich möchte die Welt verändern und deswegen mache ich das. Und das Nette ist, es finden sich ja immer drei Leute, die sagen, ja stimmt, hat sie recht. Und wenn da 1,2 das vorher nicht gedacht haben und die denken das jetzt, dann ist das doch schon super.
Wir kommen zum nächsten Song, den du mitgebracht hast und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass du den ausgesucht hast und ärgere mich gerade, weil ich wollte das Album mitbringen. Du hast eine Band mitgebracht, die heißt Girls at Our Best und ich war bis vor wenigen Tagen der festen Überzeugung, dass es eine Person gibt, die diese Band kennt oder das wäre ich. Fast Boyfriends heißt der Song. Die waren so, naja, in den 80ern irgendwie.
Ne? Anfang der 80er, raus. Ja.
Und ich habe jetzt nochmal, ich habe nämlich das Vinyl und habe hinten drauf geguckt, da hat Thomas Dolby die Synthesizer gespielt, was ich damals nicht wahrgenommen habe. Also ich nehme mal an, dass es der Thomas Dolby ist und war ganz stolz drauf, weil ich dieses Album habe und da ist noch so eine Sprühschablone drin und so ein Postkartenset und so, was man halt damals dann so, oh super, limitierte Edition und so. Wie kommst du auf diese Band? Wo hast du die her?
Ich habe die, jetzt kommt wieder, von dem das war früher so.
Von wem hast du dir die gewünscht?
Ich hatte die auf Kassette und ich weiß gar nicht mehr, also ich glaube, ich war da 15 oder 16 und habe das wirklich geliebt. Das war ja auch, also es gab ja damals ein paar Frauenbands, wobei da, hier gab es ja nur eine Sängerin, ansonsten waren das Jungs, aber es war sehr, sehr, sehr feminin, sicherlich auch durch die hohe Stimme habe das sehr gern gemacht und hatte das auf Kassette und ich bin vor knapp anderthalb Jahren umgezogen und ich habe alle meine Kassetten weggeschmissen und ich hatte sie noch in der Hand und habe überlegt, schmeiße ich sie weg oder nicht und das war so dieses, alle sagen einem, man muss sich trennen und ich habe also alle meine Kassetten weggehauen, auch die und als ich jetzt überlegte, was möchte ich hier mitbringen, musste ich an dieses Lied denken und habe gedacht, das muss jetzt wieder wieder rausgekramt werden.
Während die Musik lief, habe ich gerade die Frage in den Raum gestellt, ob es noch ganz, ganz wichtige Themen gibt, die wir ansprechen müssen. Und irgendwie sind wir schwuppdiwupp auf der Arschlochquote gelandet. Also darüber naja, jetzt nicht wirklich geredet, aber wir haben kurz festgestellt, dass es schon auf der Welt eine Menge Arschlöcher gibt. Wie definierst du jemanden, den du als Arschloch bezeichnest?
Jemand, der menschliche oder eigentlich Menschlichkeit zurückstellt und Interessen voranstellt. Ich glaube, das ist es so. Also ich finde, dieses Menschliche ist doch eigentlich am wichtigsten, dass man nett ist, dass man gut miteinander auskommt, dass man sieht, da ist einer bedürftig, dass ich versuche, durch meinen Handeln niemand anderen irgendwie was Blödes zu tun oder so. Und wenn ich mir diese ganzen Wirtschaftsarschgeigen angucke, dann ist das für die kein Kriterium. Und das sind für mich Arschlöcher.
Aber geht es da wirklich um die eigenen Interessen oder geht es da hier in Wirklichkeit um finanzielle Interessen in erster Linie?
Nee, aber das sind ja im Zweifelsfall die Eigeninteressen. Und es ist ganz interessant, ich habe neulich eine Geschichte gemacht über Frauen. Also Frauen und Männer in der Wirtschaft, klingt total bescheuert. Und der Punkt war der, da habe ich mich mit so Frauen unterhalten, die sehr hoch positioniert sind. Und da wurde der Unterschied deutlich, dass es bei den Frauen eher darum geht, dass die eher für das Unternehmen denken, während Männer es sozusagen gelernt haben, also auch als CEO oder wie die dann alle heißen, an das eigene Wohl zu denken. Zum Beispiel auch bei diesen Aktiengesellschaften, wo klar ist, ich bin jetzt hier nur 5 Jahre. Die richten ihre Politik, also ihre Unternehmenspolitik dahingehend aus, dass sie möglichst gut davon kommen, also viel Geld abgreifen und denken zum Teil überhaupt nicht langfristig und auch gar nicht für das Unternehmen. Und das ist angeblich bei Frauen, sofern sie denn überhaupt in diese Position kommen, häufig anders. Also, dass sie mehr an das Unternehmen denken und gar nicht so sehr an die eigene Rendite oder wie viele Millionen sie dann abgreifen bei der Ausschüttung so.
Wir haben ja vorhin über Pro-Quote geredet und darüber, dass sich Pro-Quote für eine Frauenquote von mindestens 30% einsetzt im Journalismus oder
in den führenden Positionen. Unten drunter hast du das ja. Du hast ja zum Teil ja auch mehr als 30% in den Redaktionen. Also bei den Arbeitstieren sind die Frauen, aber bestimmen dürfen sie nicht.
Ist das die Quotenforderung, siehst du die in allen Bereichen für berechtigt?
Ich finde die Quote per se eigentlich blöd. Und Dunja Hayali, das ist die ganzkörpertätowierte Ansagerin beim ZDF, die hat den schönen Satz gesagt, die Quote ist das Miststück, das wir brauchen. Und ich finde, das bringt es wahnsinnig gut auf den Punkt. Es ist ein Instrument, das man jetzt leider zum Einsatz bringen muss, weil es anders nicht geht. Und ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen anderen Bereichen so ist. Und es haben sich zum Beispiel nach diesem Pro-Quote Medienfrauen-Vorbild sozusagen, organisieren sich jetzt die Juristinnen und auch Wissenschaftlerinnen und auch bei den Medizinerinnen ist das im Gespräch. Also auch die merken, dass sie halt nicht weiterkommen. Also trotz aller Qualifikationen, und das ist ja auch so eine Sache, dass Frauen zum Teil heute deutlich besser qualifiziert sind als Männer, dass sie auf diese Position letzten Endes nicht kommen.
Das ist ja auch einer der ganz, ganz spannenden Punkte, weil bei diesen ganzen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und so, und egal wo du hinguckst, es sind immer die Mädchen und Frauen, die eigentlich den besseren Schnitt haben, irgendwie eigentlich weiter sind, was das Wissen angeht und so weiter und so fort. Aber es manifestiert sich überhaupt nicht dann im späteren Berufsleben. Und ich habe tatsächlich diese Quotenfrage auch immer so verstanden, dass es erstmal darum geht, was zu fordern, um da hinzukommen und dann das in der Hoffnung, dass dann uns so ein Damm bricht und dass irgendwann halt alles sich ganz normal einpendelt und dann auch das die Gesellschaft widerspiegelt, auch in den beruflichen Positionen. Das fänden wir alle gut.
Das finden nicht alle gut. Guck dir die Kommentare an bei solchen Texten, dann weißt du, dass es nicht alle gut finden.
Naja, Kommentare angucken bei solchen Texten ist ja dann irgendwie nochmal ein spezielles Kommentarthema. Man hat ja dann diese merkwürdige, was es so seit ein paar Jahren gibt, ich lerne ja auch immer wieder neue Wörter, wenn ich so online gucke, dieses Maskulinisten-Phänomen. Also Menschen, die nicht nur Feminismus doof finden oder blödsinnig finden oder was auch immer, sondern ganz aktiv in die andere Richtung schlagen und so. Und dann wird's völlig absurd.
Da wird's absurd und ich bin auch bei Maskulinisten auf der Hasser-Seite. Also mich hat eine österreichische Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass meine Adresse da drin steht, damit man mir jetzt zeigt, dass es jetzt mal vorbei ist mit meinem Gelaber und so. Also das ist schon heftig.
Wie ist das überhaupt? Du hast gesagt, Kommentare liest du nicht, das kann ich verstehen, aber man kriegt ja auch E-Mails und so. Also so diesen ganzen, meine Söhne sagen ja immer, Haters gonna hate irgendwie, also die haben ja viel mit YouTube zu tun und so und da gibt's ja auch immer, jetzt versucht Google das alles ein bisschen anders zu machen, aber da gab's ja dann auch immer der unterirdischste Kommentare teilweise, wenn da Kinder, Jugendliche irgendwas fabrizieren und darunter wird so dermaßen abgehasst, dass man wirklich fragt, was mit den Leuten los ist. Frage mich aber öfter. Und jetzt gibt's ja so Kommentare, den kann man sich nicht entziehen. Also man macht irgendeine E-Mail auf, steht vielleicht mal ein Kommentar zu ihrem Artikel drin oder so und plötzlich liest man irgendwas über sich, was man wirklich nicht lesen will. Wie baust du sowas ab?
Also mich ficht das nicht wirklich an, muss ich sagen. Okay. Also es war ganz massiv, ich habe einen Text gemacht, habe ich mich über Bayern lustig gemacht. Eigentlich, also vor allen Dingen über diese Ästhetik, also die bayerische Ästhetik in all ihren Darreichungsformen von der Musik über die Klamotten. Und das war ein veritabler Shitstorm, kann man nicht anders sagen. Und da ist es zum Beispiel auch, da haben dann viele Menschen sich die Mühe gemacht, mir dann tatsächlich eine Mail zu schreiben. Also nicht nur irgendwie bei Facebook oder in der Kommentarspalte, sondern die Mailadresse rauszusuchen und so. Und da ist es schon so, also ganz generell muss ich sagen, dass mich das nicht sehr anficht. Ich kann es ganz gut aushalten, dass mich Leute blöd finden. Also ich finde die ja auch doof. Und dann haben sie auch das Recht, sondern mich doof finden, ist in Ordnung. Und ansonsten ist es so, also auf die Frage, wie ich damit jetzt auch umgehe. Ich mache mir dann tatsächlich Mühe, wenn jetzt mir jemand mailt, was nicht so häufig vorkommt. Das ist ganz interessant, bei den Mails sind dann eher die positiven. Ich möchte Ihnen sagen, Sie sind ganz toll oder so. Mhm. Und da bedanke ich mich dann meistens kurz. Und ich hatte zum Beispiel jetzt gerade das war ganz lustig, ich hatte einen Fernsehauftritt letzte Woche, also war in so einer Talksendung, da ging es um Klatsch und Tratsch und die Auswirkungen. Und da hat dann einer gemailt und hat geschrieben, also wie unglaublich blöd ich sei und wie oft ich M sagen würde und ich wäre so peinlich und hätte Pubertätsargumente. Und das hat mir kurz angeguckt und habe ich den weggedrückt. Ich, du Arsch, was soll ich mit dir? Weg. So. Also das ist so, soll er sagen, drückt man weg.
Das war dann auch der letzte der von dir mitgebrachten Songs, Silke. Lee Fields, I Still Got It.
Toll, ne?
Ja, toll. Ja, ich höre ja immer gerne die Geschichten zu den Songs.
Okay, also, die Geschichte mache ich kurz. Ich kannte Lee Fields überhaupt nicht. Ich habe den auf Byte FM, haben sie ein Stück gespielt und ich dachte, wie geil ist das? Dann habe sofort nachgeguckt, wer ist das und so weiter. Und dann 3 Tage später oder was weiß ich, war ein Konzert in Hamburg. Und dann bin ich dahin, obwohl ich den nun nicht groß kannte. Und es war eins der tollsten Konzerte, zumindest der letzten Jahre. Es war super. War ganz, ganz toll.
Wo haben wir gespielt?
Das war im, oh Gottchen, ich glaube im Übel und Gefährlich. Ja, doch im Übel und Gefährlich.
Das ist auch ein schöner Laden, finde ich.
Ja.
Jetzt müssen wir zum Abschluss uns nochmal fragen, was jetzt so kommt. Hast du irgendwelche großen Pläne? Also gibt es jetzt 2 Bücher, ne? Bin ich richtig informiert? Ja. Beruhigt euch war das letzte davor.
Das geheime Tagebuch der Carla Bruni, was ja eine Kolumnensammlung war.
Genau. Mhm. Sind jetzt schon wieder genug Kolumnen gesammelt worden, als dass es da eine neue Sammlung geben könnte? Oder ist da noch
nee, das funktioniert nicht, weil die ja tagesaktuell sind. Also du kannst bei diesen Sachen, die ich jetzt mache, einfach nach 3 Monaten weißt du schon gar nicht mehr, worum es ging.
Okay.
Und so, und von daher wird es da jetzt also keine Sammlung oder irgendwas geben.
Und das heißt, es gibt auch keine Pläne für Dinge, die wir in diesem Jahr erwarten können von dir, außer dass wir natürlich die Kolumnen weiter beobachten.
Ich möchte schon was machen, ein Buch schreiben und will aber noch nicht sagen, worum es geht, weil das einfach noch nicht eingetütet ist. Mhm. Ich hoffe, dass ich jetzt dieser Tage ein toller Verlag finde, der wahnsinnig viel Geld gibt, weil das ist so irre, bei mir landet nie Geld. Und andere Leute kriegen total viel Geld für ihre Bücher, bei mir nie und jetzt möchte ich das auch mal bitte. Und ansonsten...
Wer kriegt denn heute noch total viel Geld für seine Bücher?
Tatsächlich gibt es, ich weiß das von einer Bekannten, die für ein Sachbuch wirklich richtig, richtig viel Schotter gekriegt hat, obwohl sie gar nicht bekannt ist.
Okay.
So, also das gibt es irgendwie noch. Und ja.
Ich habe auch nur gehört, dass das so wahnsinnig nachgelassen hat. Also ich kann deinen Wunsch danach total nachvollziehen. Aber also außer man ist natürlich jetzt so ein Sensationsautor, der, wo man weiß, der muss nur den Mund aufmachen und schon regen sich alle auf und das Buch verkauft 150.000 Stück oder sogar mehr erschütternderweise.
Ja, aber ich glaube auch jenseits dessen, also es gibt natürlich so ein paar Kandidaten, zum Beispiel Karen Duve oder so, die wird, wenn von der was kommt, dann glaube ich, wird das nicht unter 100.000 sein, ne? Also das glaube ich schon.
Aber da würde man doch denken, du hast doch auch einen Namen, also du bist ja jetzt nicht eine Erstautorin oder so. Hätte ich jetzt gedacht, dass du da schon anständige Angebote auf den Tisch kriegst.
Na guck mal, die Kolumnensammlung war tatsächlich das erste Buch. Mhm. Und die war schon okay. Also das war auch für so ein Büchlein mehr als andere kriegen, das weiß ich. Und das letzte Ding, das ich gemacht habe, das war ja nur ein ganz, 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 ganz kleines Büchlein. So, und da kriegst du natürlich nicht so viel. Mhm. Jetzt ist es einfach auch so, wie gesagt, das nächste ist dann auch eher, also ist ein bisschen ein Sachthema. Und ich hoffe dann einfach mal. Also es ist so, aber das Ding ist ja auch, das Geld kommt ja zu Leuten, die es wollen. Und ich glaube, ich will es auch nicht so richtig. Also ja, ich würde ganz gerne mal irgendwie so leben, dass ich nicht denke, oh scheiße, in 3 Wochen ist wieder die Steuer fällig und leider ist da gar kein Geld. Sondern, also das hätte ich schon gern mal anders. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, also mir ist Geld als solches nicht wichtig.
Nicht Motor genug?
Überhaupt nicht. So, und deswegen, zum Beispiel, es gab ein mit Sicherheit sehr, sehr lukratives Angebot, ein Buch über Bayern zu machen, so ein Hassbuch. Und die waren an mir dran und die waren an mir dran und die haben nicht locker gelassen. Und dann habe ich aber gesagt, nein, also ich will das nicht machen. Das
wahrscheinlich
macht mich nicht
ein Berliner
glücklich.
Verlag.
Nein, aber ich habe gedacht, das macht mich nicht glücklich und so, und nur der Kohle wegen mir, das mache ich nicht. Also das ist irgendwie, Geld ist einfach keine gute Motivation. So, und trotzdem, wenn ich jetzt was mache, wo auch mein Herz dran hängt, dann hätte ich das ganz gerne mal gut bezahlt und möchte auch mal viel Geld kriegen wie die anderen. So ist es einfach. Also möchte ich nicht wieder mit wenig abgespeist werden, aber es ist nicht wirklich wichtig.
Das wird dann aber auch funktionieren. Bin ich ganz sicher. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Ja, das freut mich. Freut mich auch, dass du meine Musik so schön gespielt hast.
Ja,
das
ich bin ach, total toll. Meine, wer The Jam und Girls hat aber best mitbringt, was soll ich da noch zu sagen? Und Bernadette Hengst und Rodriguez und okay, Lee Fields kenne ich mich jetzt nicht so richtig mit aus, aber das ist alles wunderbar. Sehr, sehr gerne. Insofern vielen Dank und viel Erfolg mit diesem Buch. Und ich will da kommt mindestens ein 6-stelliger Vorschuss.
Sehr toll.
Tschüss.
Tschüss.